Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.
Der Lernort Schwerpunktschule mit inklusivem Unterrichtsangebot soll sich etablieren. Dies zeigen verschiedene Aspekte in der Bildungspolitik. So wird der Ausbau jener Schulen vorangetrieben. Das Pädagogische Landesministerium stellt Unterstützungsangebote für die Schulen zwecks einer Umstrukturierung bereit und das Schulgesetz ändert sich im Hinblick auf Inklusion. Welche gesetzlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen sind geschaffen und wie sieht Inklusion realita in der schulischen Praxis aus? Welche Auswirkungen hat dies auf den Unterricht und kann offener Unterricht als Prinzip zur Inklusion beitragen? Um sich jenen Fragen anzunähern und um diese theoretisch einzubetten, setzt sich dieser Podcast mit den Begriffen Inklusion und offener Unterricht auseinander.
Unter Inklusion versteht man im ganz allgemeinen sozialtheoretischen Zusammenhang die Berücksichtigung und Einbeziehung von Personen in sozialen Kontexten. Den Begriff prägte maßgeblich der Soziologe Terkel Parsons in den 1970er Jahren und meinte damit, dass alle Gesellschaftsmitglieder in die gesellschaftlichen Subsysteme durch umfassende Partizipationsrechte einbezogen werden. Niklas Luhmann weitete dieses Konzept auf eine allgemeine Theorie funktionaler Differenzierung aus. Die Einbeziehung und Zugehörigkeit aller Menschen innerhalb einer heterogenen Gesellschaftsstruktur zielt darauf ab, dass Gleichberechtigung auf allen Gebieten geschaffen wird.
Wie kann also Inklusion in gesellschaftlichen Subsystemen hier in der Institution Schule tatsächlich stattfinden? Auf bildungspolitischer Ebene heißt das, dass eine Schule für alle Kinder etabliert wird und keine Selektion nach intellektueller Leistungsfähigkeit existiert. So werden nicht mehr nur Wahlmöglichkeiten zwischen Sonderschulen und integrativen Schulformen gefördert, sondern das Recht eines jeden Kindes in die jeweils zuständige Regelschule aufgenommen zu werden. Dieser Aufforderung wurde nachgegangen und auf landespolitischer Ebene das Schulgesetz dahingehend geändert, dass Eltern von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein Wahlrecht zwischen integrativer Schulform und Förderschule versichert wird. Hier wurde also für das menschenrechtliche Prinzip der Inklusion auf Schulebene eine gesetzliche Verankerung geschaffen. Auf ein Verständnis von Inklusion als ein Menschenrecht für jeden Bürger und vor allem für Kinder und Jugendliche in Bezug auf den Schulbesuch einigten sich die Unterzeichner der Salamanca-Erklärung 1994 bei der UNESCO-Konferenz. Sie fordert zum ersten Mal, Bildungssysteme inklusiv zu gestalten, um Schulen in die Lage zu versetzen, alle Kinder mit ihren individuellen Lernbedürfnissen gemeinsam zu betreuen. Darüber hinaus wurde auch speziell der inklusive Unterricht im Rheinland-Pfälzischen Schulgesetz in § 14a Absatz 1 festgelegt. Der gemeinsame und individuell fördernde Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung ist eine allgemeinpädagogische Aufgabe aller Schulen. Diesen erweiterten pädagogischen Auftrag übernehmen zunehmend mehr Schulen. Diese Aufgabe wird vorrangig von Schulen wahrgenommen, die auf Dauer mit der Durchführung von inklusivem Unterricht beauftragt sind und diesen möglichst wohnortnah anbieten. Sie erhalten Unterstützung durch Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. So soll Inklusion also konkret im schulischen Kontext umgesetzt werden, wobei man genau betrachten muss, wie dies überhaupt möglich gemacht werden kann. Es ist notwendig, die unterrichtliche Praxis mit didaktischen Überlegungen genau in den Blick zu nehmen, denn ein Aspekt zur Entstehung und eine Prämisse für Inklusion im schulischen Kontext ist die Konzeptionierung, Umsetzung und auch Evaluation von inklusivem Unterricht. So kann Inklusion in der Schule in dem Maße gelingen, in dem die Qualität inklusiver Praxis auch im alltäglichen Unterricht ermöglicht und gesichert wird. Die Vorstellungen jenen Unterrichts sind zudem wiederum gemäß des Schulgesetzes definiert. So heißt es: Die Schulen stellen mit ihren Konzepten des inklusiven Unterrichts die gleichberechtigte Einbindung aller Schülerinnen und Schüler in die schulische Gemeinschaft sicher. Sie gewährleisten gemeinsames Leben und Lernen. Sie tragen der Unterschiedlichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler Rechnung und ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern individuelle Entwicklungsprozesse. Zur Umsetzung eignet sich im Besonderen die Form des offenen Unterrichts mit seinen Ausprägungen wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektunterricht oder Stationenlernen. Solche Ansätze gehen gemäß der Tradition der reformpädagogischen Bewegung vom Kinde aus und berücksichtigen lebensweltliche Interessen und individuelle Lernbedürfnisse. Außerdem können Inhalt, Vorgehensweise, Lerntempo und Sozialform von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt und initiiert werden. Die Lehrperson dient der Klassengemeinschaft vielmehr als Unterstützung und eventuell aufkommende Probleme können gemeinsam reflektiert und bearbeitet werden. Ein solcher Unterricht kommt der Forderung nach, dass der inklusive Unterricht umfassende Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler bietet, Lerngegenstände selbst zu konstruieren und selbst zu entdecken. Auch aus empirischer Sicht schafft offener Unterricht inklusive Momente. Mehrere Studien, die die Einwirkung offenen Unterrichts auf verhaltensauffällige Kinder untersuchten, zeigten, dass sich der Einsatz einer solchen Unterrichtsform positiv auf die Interaktions- und Kommunikationsprozesse auswirkte. Den Schülerinnen wurde ermöglicht, ihr emotionales und soziales Verhalten eigenverantwortlich zu entfalten und zu stabilisieren. Das Prinzip des offenen Unterrichts kann also zu einer inklusiven Bildung beitragen. Doch was heißt das nun konkret für die Lehrkraft? Für die Anwendung offener Unterrichtsmethoden gilt, dass sie zuvor und immer wieder in regelmäßigen Abständen mit den Schülern eingeübt, reflektiert und optimiert werden muss. Denn mit der Anerkennung der heterogenen Lerngruppe benötigen Schüler unterschiedliche Formen der Unterstützung. So auch beispielsweise bei der Auswahl von Lehrinhalten, Vorgehensweisen und Arbeitsformen. Wesentlich sind bei der Durchführung offenen Unterrichts das dahinterliegende pädagogische Konzept und seine praktische Orientierung. Neben schülerorientierten Unterrichtsformen sind also auch lehrerorientierte Phasen wie Lehrgänge, Übungsphasen, sowie Einzel- und Kleingruppenförderung für den inklusiven Unterricht konstitutiv. Hier werden bei der Durchführung von Lehrgängen neue Lerninhalte präsentiert. Unter sonderpädagogischer Betrachtung ist es sinnvoll, auf eine Variation in den Präsentationsformen zu achten, um allen Schülern einen Zugang zu ermöglichen. Die darauf folgenden Übungsphasen ermöglichen intensives Arbeiten durch vielfältige und aktive Aufgaben, wobei hier insbesondere stark differenzierte Lernangebote bereitgestellt werden sollten. Es ist Aufgabe der Lehrperson, Hilfestellungen zu bieten und die Schüler so umfassend wie möglich zu begleiten. Die Mitarbeit von sonderpädagogischen Kollegen ist in diesen Übungsphasen, die auch in Einzel- und Gruppenförderung gestaltet werden kann, ausschlaggebend.
Die Anwendung von offenen Arbeitsformen im Unterricht ist kein Allheilmittel, welches zu einem inklusiven Unterricht führt. Schülerorientierung durch offenes Arbeiten in Verbindung mit lehrerorientierten Einheiten ermöglicht inklusiven Unterricht, der so mehr und mehr in die Schule hineinwächst. Jedoch sind sonderpädagogische Lehrkräfte mit ihren Diagnose- und Förderkompetenzen keinesfalls dadurch ersetzbar, sondern sollten ergänzend agieren. Diese Merkmale tragen auf unterrichtlicher Ebene zu einer Inklusion in der Schule bei und verhindern, dass Kinder mit Förderbedarf institutionell separiert werden. Über die praktischen Gegebenheiten eines inklusiven Unterrichts und den zuvor angestellten didaktischen Überlegungen hinaus ist es wichtig, sich mit der persönlichen Einstellung zu diesem Thema zu befassen. Rufen wir uns noch einmal die Prämisse Gleichberechtigung auf allen Gebieten schaffen und das Prinzip der Heterogenität voll akzeptieren in Erinnerung. Genau diese Haltung ist für den Umgang mit Inklusion elementar. Dies impliziert ein bestimmtes Menschenbild, welches in den Unterricht verwoben werden sollte. Es ist normal, verschieden zu sein. Richard von Weizsäcker.
Diesem Podcast liegt folgende Literatur zugrunde: Bildungsserver Rheinland-Pfalz, Daten zur Schwerpunktschule im Schuljahr 2014-2015. Sina Farzin, Inklusion, Exklusion in Lexikon Soziologie und Sozialtheorie. Joachim Kahlert, Inklusionsdidaktische Netze, Konturen eines Unterrichts für alle. Ulrike Meister, Gemeinsam und individuell, Anforderungen an eine inklusive Didaktik, Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz, Schulgesetz vom 30.03.2014. Ulrich Niehoff, Inklusion im Fachlexikon der sozialen Arbeit, Pädagogisches Landesministerium Rheinland-Pfalz, Inklusion, Unterstützungsangebote für Schulen. Anne-Dore Prengel, Humane Entwicklungs- und leistungsförderliche Strukturen im inklusiven Unterricht. Wolfgang Scheibe, Die reformpädagogische Bewegung, 1900 bis 1932, eine einführende Darstellung. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, World Conference on Special Needs Education.
Das war eine Folge der Podcast Mindmap Schule des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier. Wenn Sie an weiteren Inhalten rund um das Themengebiet Schule interessiert sind, googeln Sie einfach staatliches Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus Trier.